die stärksten Energien, die wir haben. Jeder liebt es, geliebt zu werden. Oder anders gefragt, hast du lieber oder liebst du lieber? Was ist deine Antwort, lieber Stefan?
Ich bin ein großer Mensch, der sich über Liebe freut und auch Liebe schenkt.
Genau. Und genauso ist es im Geschäft auch. Und das war am Anfang, war das vielleicht so, Liebe im Business-Kontext und kann Liebe im Business-Kontext funktionieren und wie? Und dann haben wir ganz konkrete Beispiele erarbeitet und Case Studies, wo es super funktioniert hat. Und dann ist auch das Vertrauen gestiegen und damit ist natürlich die Performance dann auch besser geworden.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit einem Gast, den ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten vermehrt auf verschiedensten Veranstaltungen immer wieder getroffen habe. Und zwar in einer ja doch schon irgendwie völlig anderen Rolle, aber vielleicht auch doch nicht so ganz. Wir hören mal rein, wie er das erklären kann. Und ich möchte starten mit einer kleinen Einleitung. Manchmal reicht ein einziger Moment, um ein ganzes Leben in Frage zu stellen. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern leise. Mitten zwischen Meetings, Verantwortung, Leistungsdruck und dem Gefühl, eigentlich alles erreicht zu haben. Und plötzlich merkst du, du funktionierst noch hervorragend, aber irgendwo unterwegs hast du dich selbst verloren. Mein heutiger Gesprächspartner kennt genau diese Welt. Er ist ehemaliger Handballprofi, später jahrzehntelang Topmanager im internationalen Sportbusiness, unter anderem als Co-CEO eines der größten Sportmarketingunternehmen Europas. Also genau die Karriere, bei der viele von außen sagen würden, der hat es geschafft. Aber genau dort beginnt manchmal die schwierigste Frage überhaupt. Was passiert, wenn Erfolg plötzlich nicht mehr reicht? Wenn der Kalender voll ist, aber innen etwas leer wird. Wenn Menschen im Außen stark wirken und innerlich trotzdem kämpfen. Und genau deshalb finde ich ihn so spannend. Weil er heute über Dinge spricht, über die viele erfolgreiche Menschen nachdenken, aber nur wenige öffentlich reden. Über mentale Stärke, über emotionale Muster, über Energie, über Blockaden, über Atmung. Und darüber, warum Veränderung oft nicht erst im Kopf beginnt, sondern viel tiefer. Mit seiner Breakpoint-Methode begleitet er heute Unternehmer, Führungskräfte und Menschen im Hochleistungsmodus. Nicht als klassischer Motivationstrainer mit schnellen Antworten, sondern als jemand, der selbst erlebt hat, wie schnell man im Leben funktionieren kann, ohne sich wirklich zu spüren. Und ich glaube, genau das macht ihn heute so relevant, gerade im Business. Denn wir reden ständig über Performance, Ziele und Wachstum, aber viel zu selten über die Frage, wer bist du eigentlich noch, wenn der Applaus kurz mal leiser wird? Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Ganz, ganz herzliches Willkommen, Philipp Radl.
Habe die Ehre, lieber Stefan. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo ihr Lieben, freue mich sehr auf die nächsten 60, 90 Minuten und bin für dich da, bin für euch da und freue mich, wenn ich euch ein bisschen in eine neue Welt den Eingang zeigen darf.
Das ist genau die Überleitung, denn ich habe dich ja jetzt, als ich anmoderiert habe, in den verschiedensten Formaten kennenlernen dürfen. Jetzt ganz zuletzt auch wieder mal in einem gemeinsamen Business oder mehreren gemeinsamen Business-Events. Und da habe ich den Philipp nochmal neu kennengelernt. Und vielleicht sollten wir damit einmal starten, nämlich den Philipp kennenlernen. Und Philipp, das obliegt in dir. Vielleicht magst du dich einmal mal vorstellen, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, du warst Profi-Handballer, das interessiert mich natürlich. Du selber bist im Skisport verfallen, auch das würde mich natürlich interessieren. Und dann kannst du vielleicht einmal deine bisherige Reise mit uns einmal teilen.
Ja, sehr gerne. Danke auch für die Anmoderation. Ich habe durchgehend Gänsehaut gehabt. Das zeigt sich, ist ein Zeichen dafür, dass es wirkt und dass sich was öffnet. Ich bin in Wien geboren und Handball war so meine große Leidenschaft. Ich wollte beste Handballer in Europa werden auf meiner Position. Und wir hatten damals einen Trainer, der war ein Weltklasse-Trainer und hat uns Wienern eingeredet, dass du alles erreichen kannst, wenn du dran glaubst. Und wir haben ihm das geglaubt. Und dann war eine magische Saison, wo wir nicht österreichischer Meister sowieso oder Cupsieger wurden, sondern wir durften tatsächlich um den Sieg in der Champions League mitspielen. Und zwar nur mit österreichischen Spielern, kein einziger Ausländer. Das war eine Riesensensation damals. Wir haben Größen wie Waldo Massenheim oder Zellje oder Tega Santander in den Heimspielen schlagen dürfen. Uns hat dann gerade nicht gereicht, aber mit einem Team nur aus Österreichern, aus gewissermaßen Studenten oder jungen Leuten, die aber an diesen Traum geglaubt haben, hat sich da viel bewegt. Und das war so mein Start. Ich liebe den Sport, ob das Handball, weil ich habe auch gekickt bei Rapid ganz früher, Judo habe ich auch machen dürfen. Also Sport war immer da und habe dann parallel studiert, Wirtschaft studiert. Mir ist ehrlicherweise nichts Besseres eingefallen, was in dem Sport möglich ist. Und bin dann, nachdem der Verein ist dann so ein bisschen wirtschaftlich ins Schlingern geraten. Das war noch spannend, weil ich damals den ersten Schritt in die Sportvermarktung gemacht habe, weil ich gesagt habe, du, wenn ihr eh keine Sponsoren habt, dann gibt's uns Spielern doch das Trikot zum Vermarkten. Weil ich sehe keinen Sponsor oben. Und das gesagt, getan. Und dann habe ich so mit 18, 19 erstmals Vermarktungserfahrung gesammelt, nämlich angefragt bei Unternehmen und so eine Positionierung gemacht, damit sie mich sponsern, damit ich einfach mein Geld bekomme, das mir der Verein damals geschuldet hat. Hat auch funktioniert. Und dann bin ich in den Skisport. Und zwar hat 1996 der FIS-Kongress St. Anton am Arlberg den Zuschlag für die Weltmeisterschaft gegeben, 2001. Und mein Ziel war immer, bei diesem Event zu arbeiten. Warum? Weil ich in St. Anton skiferisch groß geworden bin. Ich bin ein Kind des Skisports. Ich liebe den Skisport. Und hat das ewig nicht funktioniert, mit den falschen Leuten gesprochen. Und dann gab es aber so diesen Breakpoint, diese Wende, dass ich dann beim Präsidenten Schröcksnadl, Peter Schröcksnadl war da lang Zeitpräsident und erfolgreiche Macher des ÖSV, ein Gespräch haben durfte. Und der Peter hat mich damals so gefragt, so wie du jetzt. Und ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, ich kann dir drei Sachen anbieten. Das Wirtschaftsstudium, will ich mir jetzt nicht viel drauf ein, aber vielleicht kann ich ein bisschen breiter ansetzen. Das zweite ist alles, was du mit einem Teamsport, also mit einem Athleten in Verbindung bringst, also Zielstrebigkeit, die Resilienz, das Feuer, einfach dieses, das Engagement. Und ich kenne St. Anton, ich kenne jeden Berg, weil ich dort skiferisch groß geworden bin. Ich kenne jeden Berg, die Leute, du kannst mich als Fahrer einsetzen, als Torrichter, whatever. Dann hat er mich so taxiert und hat gesagt, wann packst du die Koffer auf Tirolerisch? Und dann hat mein Verstand, hat damals geschrien, schieb das, schieb, 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 denk nach. Aber Intuition, das Bauchgefühl hat gesagt, mach. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, morgen. Und der war ganz so. Und dann bin ich innerhalb von ganz kurzer Zeit von Wien, habe zu Hause gewohnt, das Handball dann verändert, habe dann noch in Tirol weitergespielt. Aber ich habe wirklich mein ganzes Leben innerhalb von 2 Wochen auf den Kopf gestellt. Megamäßige Ski-WM in St. Anton, bin dann in den verschiedenen Bereiche, weil alles, was operativ nicht, also operativ zu kleinteilig war, ist zu mir gekommen. Und ich war dankbar für jede Arbeit und habe dann den ganzen Ticketvertrieb aufbauen dürfen. Wir haben einen Rekord, noch immer Rekordanzahl an Tickets verkauft, damals 300.000. Mit dem Schmäh wienerisch, dass wir die Bundesbahn verwendet haben als Vertriebskanal. Und zwar, wenn dann jemand aus dem Osten angerufen hat, aus dem Burgenland, aus Kramat-Neusiedl, gesagt hat, ja, kann ich ein Ski-WM-Ticket kaufen? Haben sie einen Bahnhof? Ja, natürlich. Ja, gehen sie zum Bahnhof und kaufen sich das Ticket. Ah, das geht. Und so haben wir uns den gesamten Vertrieb damals, wir reden vom Jahr 99, gespart und haben das ganze Österreich abgedeckt. So konntest du mit dem Ticket teilweise gratis fahren, mit dem Skiticket. Riesending, Riesenerfolg, wahnsinnig viel gelernt, wie man es macht und wie man es nicht macht. Freunde dort kennengelernt, Freundschaften, die bis heute liebevoll andauern. Und ich hatte dann das Glück, dass ich den Leo Kirch kannte, den sagt den älteren Semestern vielleicht noch etwas. Das war damals die Sat1 Pro 7 DSF Premier, jetzt Sky, also war so ein integrierter Medienkonzern mit Konstantin Film auch dabei. Und der Leo Kirch, der Gründer und Macher, hat gesagt, Philipp, komm doch zu uns, wir bauen gerade eine Sportvermarktungsfirma auf, Kirchsport. Und ich habe gesagt, aber ich habe keine Ahnung von Medienrechten. Es ging damals um die Medienrechte, weil Kirchsport hat die Medienrechte des österreichischen Skiverbands erworben. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung von Medienrechten. Und der Leo hat gesagt, aber du kennst die Skileute. Ja, die Skileute kenne ich. Und dann bin ich so nach Zug, Kirchsport, das dann kurze Zeit später kollabiert ist und dann Infront wurde. Und dann war ich 6 bis 7 Jahre bei Infront Sports in Zug, mega Zeit dort vermarktet. Dann kam das Handball wieder zurück, Handball-Europameisterschaften, dann natürlich Ski, dann Eishockey, Weltmeisterschaften mit ganz tollen symbiotischen Modellen, die wir dann gebaut haben mit den Organisatoren, dass sich der Vermarkter und das Organisationskomitee nicht bekämpfen, sondern miteinander eine GmbH gründen, um das ganze Potenzial dann zu heben. Und ich wollte immer Generalist bleiben, also Medienrechte, Marketingrechte, auch Business Development, das war so immer mein Steckenpferd. Spanien natürlich damals die Fußball-WM in Deutschland 2006. wo wir dann die Infront hatte damals die Medienrechte und ich durfte dann in Kaiserslautern und in Nürnberg und in München Medienrechte vor Ort umsetzen in den Stadien. War natürlich mega geil, bei den Matches dabei zu sein. Habe dort auch wahnsinnig viel gelernt. Da gibt es Geschichten, glaubst du nicht, was sich da in den Stadien getan hat, Überforderung von dem Großevent und dann trotzdem lösen und ins Feuer und funktioniert oder funktioniert es nicht und zum Schluss funktioniert es dann eben, Gott sei Dank. Und die WWB, wo ich dann bin, die habe ich schon bei der WM in St. Anton kennengelernt als Organisationsteil im Organisationskomitee und habe mich damals gefragt, wozu brauchen Markenagenturen? Ja, da war BMW und Milka und ich habe gesagt, warum machen die das nicht selber? Das war mir damals also naiv. Und ich wollte aber als Organisationskomitee-Mitglied immer alle Sponsoren gleich und gut behandeln und durch die Agentur will immer ihre Sponsoren nach vorne rücken. Hat fürchterlich geclasht, aber wir haben uns dann kennengelernt und so sind wir dann in Kontakt geblieben. Der Gründer der HTW, der war dann natürlich interessiert dran, wie die Hanekam-Rennen, das Kernrecht der WWB, vermarktet wird. Dann konnte ich ihm als Vermarkter der Medienrechte des ÖSV da helfen und sagen, okay, die und die Sender und so und so. Und so sind wir in Kontakt geblieben. Und dann war noch eine spannende Situation mit Bet & Win, wer sich erinnert, jetzt Bwin. Das war damals die Zeit, wo das private Sportwetten war ganz neu und frisch und auch anrüchig. Und ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich von Infront aus einen Termin organisieren konnte mit diesem Sportwettanbieter. Warum? Weil ich den Norbert Teufelberger von früher kannte, vom Tennis über sehr gute Freunde von uns. Und ich habe gesagt, hey Norbert, bei euch entsteht was, ich kann vielleicht mit den Rechten helfen, tun wir doch was gemeinsam. Aber die Infront hat sich damals, es war so alte Zeiten, aber die haben sich dann also ein bisschen gewehrt, wir reden nicht mit ihnen, wir reden nur mit den Staatlichen und ich habe gesagt, hey, wir sind Vermarkter, ein neuer Markt entsteht, wir müssen zumindest mit denen reden. Ah, jung, also ich war nur jung, das ist so nach vorne, ach du, keine Ahnung, wir machen das so weiter. Und dann 2005 treffe ich den Harte wieder bei der Ski-WM, der Competitive Ski-WM in Bormio und er sagt, dass jetzt das WWB Bwin-Agentur oder Bwin-Agentur wird. Und dann habe ich gesagt, super, weil zwei Wochen später hat man am Rande des Länderspiels Deutschland gegen Holland hat man einen Termin. Und ich habe gesagt, pass auf, wunderbar, bring gute Strategie mit und ich sagte die Strategie auch gleich. A, viel Geld, B, langfristig und C, nicht nur Fußball, nicht nur DFB, sondern auch Handball-Europameisterschaft, Eishockey-Weltmeisterschaft, nicht nur das Filetstück, sondern wenn ihr breit ansetzt und langfristig hat das die Chance. Und dann ist daraus der, glaube ich, größte Sponsoring-Deal geworden, der jemals oder einer der größten, der jemals gemacht wurde damals bei der Infront. Und es war das Zünglein an der Waage, dass in Deutschland dieser Sportwettmarkt aufgegangen ist, weil jeder gesagt hat, naja, wenn der DFB das zulässt, DFB-Länderspielpaket, also Banden, dann können wir das auch. Und ich erinnere mich jetzt gerade, der DFB hat dem nie zugestimmt, aber er hat es auch nicht abgelehnt. Das war ganz spannend, weil wir mussten damals nicht fragen, weil das eine Kategorie war, die nicht blockiert war. Jetzt sind wir ja im Sportbusiness sehr tief drinnen. Und wir haben nicht gefragt, sie haben es gewusst, aber nicht abgelehnt. Und dann ist plötzlich der ganze Markt aufgegangen, weil jeder gesagt hat, na super, wenn der DFB das zulässt, dann dürfen wir auch. Und da gab es aber, wir haben dann bei jedem Fußballspiel war ein Anwalt davor, dann sind Richter gekommen, die den Stecker gezogen haben bei der Drehbahn etc. Aber so ging es dann weiter. Und dann bin ich 2008 zur WWB, aber eine wunderbare Zeit. Es ging damals diese gründergeführte Sportmarketingagentur in die nächste Stufe zu bringen und habe das dann 17 Jahre machen dürfen, davon 10 Jahre CEO und habe das ja mit dem Team, mit allen gemeinsam das ausbauen dürfen, in eine neue Ära bringen dürfen. Seite an Seite, die Miriam Hummel-Ordner war mit mir damals CEO, wir waren ein kongeniales Team und haben das einfach vorangetrieben. Und so ist dann irgendwie der Athlet, der Vermarkter, die Agentur, die Markenwelt schön ineinander geflossen. Wunderbar, liebe es. Und dann gab es eben diesen Breakpoint, wo du gesagt hast, unter Hochdruck Erfolge, das kenne ich, kenne diese Welt. Und ich kenne aber auch, dass es dann irgendwann auch leer sein kann. Ja? Du nix sagst,
ja, genau, weil zum einen, also ihr hört ja unfassbar gern zu, weil da so wahnsinnig viele Geschichten drin sind. Ich nick immer bei den Geschichten, weil dir das natürlich, liegt das auf anderer Seite mit anderen Protagonisten, aber in ähnlicher Form, wie auch alles mitverfolgt habe zu der Zeit. Und gleichzeitig möchte ich einmal, bevor wir zu diesem klassischen Breakpoint kommen, den du gerade angesprochen hast, dass wir noch mal einmal kurz dann, also ein bisschen was dürfen wir noch zu WWP verlieren, wenn du da 17 Jahre warst. Also das ist ja schon ein sehr starker, großer Player. Ich habe das vorhin genannt als einer der größten Europas im Sportmarketing. Das ist kein klassischer Vermarkter. Ihr macht eher sehr starke konzeptionelle Arbeit und fügt dann die Partner zusammen. Genau. Das ist vielleicht der Unterschied. Unter anderem dann auch macht ihr die Organisation, das ist so euer Signature-Event, des Hahnenkamm-Rennens, die Organisation, die Veranstaltung als solche. Und ich glaube, das ist dann in der Sportbranche schon wirklich maßgeblich und bekannt. Und das ist jetzt dann, wenn das 17 Jahre war, hast du da ja Aufbauarbeit geleistet, aber halt auch, bist auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Es gab auch für euch Corona, es gab auch für euch Zeiten, in denen, du hast gerade die Wettbranche angesprochen, aber in denen Sachen mal gut liefen und in denen Sachen möglicherweise auch mal nicht so gut liefen. Also ich will damit sagen, es gab schon Hürden, Hindernisse und, naja, vielleicht Niederlagen oder Rückschläge.
Ja, klar, so wie immer, ja. Klar.
Wie hast du da schon gemerkt, dass das Rückschläge, Niederlagen, Hindernisse und Hürden, dass das ein Teil des Business ist, ein Teil des Menschseins auch? Und wie hast du da dich selbst gesehen, das Rückwirken, also noch vor dem Breakpoint? Bist du da selbst mit umgegangen?
Ja, ist spannend, weil das Leben kommt immer in Wellen. Also es gibt immer Auf- und Abbewegungen. Die Kunst ist, dass du die Wellen nach oben erhöhst und nach unten verringerst und deinen Trend zu einem positiven Trend baust. Das Leben kommt immer in Wellen. Die Frage ist, wie antwortest du und wie reagierst du drauf? Und natürlich war das eine Berg- und Talfahrt, beginnend mit dem wunderbaren Sockelfundament, das schon da war von den Gründern. Das war ja ein Unternehmen, das schon stark etabliert war, mit den Hahnenkamm-Rennen, mit viel Formel 1, damals mit Toro Rosso, dem Skisport allgemein, aber auch mit dem Fußball, den wir dann sukzessive mit hineingebracht haben. Und natürlich, du hast es erwähnt, immer mit dieser Kreativkomponente, dass man denkt, okay, wie kann ich ganz zugeschnitten einen Mehrwert für die Marke bilden? Und aber auch für die Plattform gleichzeitig. Und das war so immer dieser Rahmen. Und die Rückschläge oder die Wellen kommen immer. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und eine Frage ist, wo ist das Wunder? Ja, die Frage ist, was ist das Wunder für mich in dieser Situation? Wenn jetzt zum Beispiel ein großer Kunde aussteigt oder wenn du einen Pitch verlierst oder wenn sich im Team was tut und Leute kündigen und sagen, okay, es gibt immer ein Geschenk drinnen, das für dich da ist, dass du sagst, okay, und das sehe ich und fühle ich und lerne daraus. Und das war sicherlich die Kunst, die großen, wenn jetzt die Corona-Maßnahmen ansprichst, ja, das war die Hauptunsicherheit bei mir war in der Zeit, wo gar kein Sport stattgefunden hat, war, wird sich der Sport überhaupt wieder regenerieren und gesellschaftsfähig bleiben? Ja, aber diese hochgezüchteten Athletinnen und Athleten, die auf den reinen Vergleich wahnsinnig viel Geld verdienen, denen wir zuschauen und zujubeln, um selber Emotionen zu spüren. Wenn das jetzt wochenlang nicht da ist, weil es einfach kein Spiel gab etc., kommt das wieder zurück. Das war die einzige Frage, die ich mir damals gestellt habe, so übergeordnet. Und der Rest war Lösungen zu finden für die Kunden, für uns, für die Plattformen, um das bestmöglich weiterzubauen. Und das ist jetzt das Spannende. Es gibt wissenschaftlich gut erforscht, dass 95% unserer Ängste treten gar nicht ein. Die treten nicht ein. Kannst gerne mal, wenn du möchtest, 30 Tage lang deine Ängste aufschreiben, wirklich auf ein Blatt Papier, auf ein Buch und dann rückwirkend schauen, was aus diesen Ängsten geworden ist. 95% treten nicht ein und mit den restlichen 4% können wir sehr gut umgehen. Und 1%, okay, das ist dann wirklich zum Lösen da. Nur sich auf was hinzufürchten, bringt überhaupt nichts. Tritt's ein oder tritt's nicht ein. Und die Corona-Maßnahmen waren also ein Thema. Keiner wusste, dass da was über uns hereinbricht. Und jeder, du, ich, alle haben eine Lösungsstrategie erarbeitet. Jeder. Wie auch immer die ausgeschaut hat. Die Lösungsstrategien waren sehr unterschiedlich. Nur jeder hat eine Strategie erarbeitet, aber keiner hat antizipieren können, was jetzt da plötzlich passiert von 2020 bis 2023. Und das ist so spannend, das ist im Geschäft genauso. Wenn du jetzt einen Pitch hast und sagst, ich möchte unbedingt gewinnen, okay, das ist eine Haltung. Wenn du, und so haben wir zum Beispiel jetzt bei der WWB dann mit dem Wissen, das ich lernen durfte, einen ganz großen Pitch gewinnen dürfen, indem wir gesagt haben, okay, neben der fachlichen, super professionellen Arbeit, wir gehen energetisch in das Einjahres-Debrief-Meeting. Das heißt, wir sitzen im Einjahres-Debrief-Meeting und fühlen, was da gerade passiert. Wer sitzt wo? Ganz konkret, stell dir vor, wer sitzt wo, an welchem Tisch, wo ist, findet es statt? Wer sitzt neben wem? Wer lacht an welcher Stelle? Wer schaut grimmig an welcher Stelle? Was ist super gelaufen? Was haben wir komplett versenkt in dem Jahr? Ein Einjahres-Debrief-Meeting. Weil dann ist klar, dass du den Pitch gewonnen hast. Und es ist kein Hoffen und ich unbedingt, ja, sondern es ist schon da. Ich fühle es schon, ich bin schon in der Fülle und wir durften dann den Pitch gewinnen und es ist mittlerweile der größte Agenturkunde, den der WWB hat. Und deswegen ist es, gibt diese Paarung zwischen hochprofessioneller, fachlicher Arbeitenkompetenz, ganz viel Detail und wirklich überlegen und fühlen und auf Papier bringen und eben auch einer höher schwingenden Energie, dieses Vertrauen und das Fühlen, dass es schon da ist, das kombiniert, hat megamäßige Erfolge gebracht. Ich sage aber auch, wie ich das erste Mal mit diesem Konzept gekommen bin, da sind natürlich die Scheibenwischer gegangen und gesagt, okay, jetzt spinnt er komplett, jetzt dreht er durch. Und ich habe damals nur gesagt, ja, okay, nehme ich, aber wenn es nichts hilft, schadet es auch nichts, probieren wir es doch einmal aus. Und dann ist eben mit einem Beispiel nach dem anderen sind eben da Erfolge gekommen und dann gesagt, ja gut, machen wir es doch weiter, dass wir nicht mehr die Jägerin sind oder Jäger für die Kunden, sondern wir sind der Magnet, wir ziehen die richtigen Kunden an, die zu uns passen. Und dann dürfen auch andere gehen. Das ist auch, man darf auch sagen, okay, wir wollen nicht mehr zusammenarbeiten, ganz wichtig. Nein ist ein ganzer Satz. Der kann respektvoll und liebevoll ausgesprochen sein. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Natürlich, wenn du im Mangel bist und wenn du jetzt, das sind Agenturen halt, vor allem im Agenturgeschäft, ich unbedingt, nein, mit denen es nicht passt, passt nicht. Es kommen ja andere, die besser zu dir passen. Und dann wird aus diesem mechanischen Modell, weißt du, das Zahnrädchen in das nächste, dann wird eben daraus ein Organismus, wo jeder eine Blutbahn ist, eine Zelle, ein Organ, miteinander, kommunizieren miteinander, wir wachsen, wir schrumpfen auch miteinander, alles miteinander. Und eben, ganz wichtig, basierend, und jetzt wird spannend, mit dem Wording, basierend auf einem Teppich, auf einem Fundament von Liebe und Dankbarkeit. Weil das sind die stärksten Energien, die wir haben. Jeder liebt es, geliebt zu werden. Oder anders gefragt, hast du lieber oder liebst du lieber? Was ist deine Antwort, lieber Stefan?
Ich bin ein großer Mensch, der sich über Liebe freut und auch Liebe schenkt.
Genau. Und genauso ist es im Geschäft auch. Und das war am Anfang, waren das vielleicht so, Liebe im Business-Kontext und kann Liebe im Business-Kontext funktionieren und wie? Und dann haben wir ganz konkrete Beispiele erarbeitet und Case-Studies, wo es super funktioniert hat. Und dann ist auch das Vertrauen gestiegen und damit ist natürlich die Performance dann auch besser geworden.
Also da steckt ganz viel drin, wo jetzt auch vielleicht dann, wenn wir gleich weiter eintauchen, klarer wird, wo deine Reise sich jetzt hin bewegt. Und gleichzeitig steckt da ganz viel drin, mit dem wir, deswegen passte das und ist die Energie so spannend, mit dem wir genauso unterwegs sind. Wir arbeiten hier mit der Zukunftsbildmethode, die genau das macht, nämlich in die Zukunft hinein sich versetzen, mit allen Emotionen, mit allen Gefühlen, mit, wo sitzen die Teilnehmer, wir gehen da schon direkt rein, dann in dieses Bild von Zukunft, das dann auch ein bisschen größer sein darf, mit ein bisschen mehr Mut ausgeprägt, mit ein bisschen mehr Mut entwickelt, als wir das so heutzutage so erleben, dass Menschen eher sehr vorsichtig, angstgeprägt ihre Zukunft gestalten. Ja. Und den Aspekt der Liebe und der Dankbarkeit damit reinzubringen. Also nochmal, da spricht mir sehr viel aus dem Herzen. Und ich höre da halt auch raus, dass aus dem Top-Manager einer Europas größter Sport-Business-Agentur dann jemand geworden ist oder vielleicht auch schon in sich getragen hat, aber dass er auch in der Berufsleben ausleben konnte, weil du hast gesagt, da gab es viele Scheibenwischer-Reaktionen, die also dann die Hand vom Gesicht hin und her geschlagen haben, aber dein Argument war natürlich, es könnte uns ja eventuell gar nicht schaden, also lass uns ausprobieren. Und aus diesem Ausprobieren ist jetzt einfach mehr geworden, dass du bist operativ, jetzt, du hast im Vorgespräch gesagt, bist jetzt vor kurzem erst wirklich ganz ausgeschieden, auch aus dem Verwaltungsrat, aber du bist operativ nicht mehr in der Agenturszene tätig, sondern du hast jetzt mit diesem Breakpoint, auf den wir jetzt kommen, hast du dich jetzt für einen Weg entschieden, um das, was du gerade so schön beschrieben hast im Business-Kontext, nochmal viel stärker auch zu transportieren, anderen beizubringen, andere dabei zu begleiten. Lass uns erst in den Breakpoint eintauchen und was hat das ausgelöst, was ist daraus jetzt geworden, was hast du daraus entwickelt? Was ist 2018 passiert oder wie kam es zu diesem Breakpoint, bei dem ich dich vorhin schon unterbrochen hatte?
Ja, Breakpoint ist zu mir gekommen, der war immer schon da, also diese Energie, als Kind schon und dann, wie es halt oft ist, begibst du dich in System und funktionierst und in meinem Fall war es dieses Leistungsprinzip. Deswegen der Spitzensportler studiert dann nebenher möglichst schnell dann die Wirtschaft und der CEO. Das war, ist ja alles eine Linie. Und das war auch super. War cool. Ich hab's geliebt, unter Hochdruck Leistungen zu bringen mit allem, was dazugehört, mit den Niederlagen, mit den Erfolgen. Cool, mega. Und dann war es eben 2018 bei mir ein persönlicher Breakpoint in meinem privaten Umfeld, der mich dazu gebracht hat, okay, da gibt's noch was anderes. Es gibt noch mehr als den Erfolg oder beziehungsweise ich habe gemerkt, dass der reine Erfolg dann auch eine gewisse Leere hinterlässt. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr oft zwar auf ein Ziel hinarbeiten, uns aber sehr selten Zeit nehmen, um das wirklich auch zu zelebrieren und zu feiern. Das heißt, sobald du ein Ziel erreicht hast, auch wenn du es sehr hoch gesetzt hast, dann tendieren vor allem Hochleistungswesen dazu zu sagen, okay, abgehakt, nächstes Ziel. Und du nimmst dir überhaupt keine Zeit, das zu integrieren und sagen, hey, wie cool ist das? Ich bin jetzt dankbar und stolz, dass wir das alle miteinander erreicht haben und wir feiern das. Das kann eine Feier sein, je nachdem. Das muss keine große Party sein. Es kann auch ein inneres Innehalten und miteinander in Verbindung gehen und sich einfach Zeit nehmen. Und das ist ganz wichtig, weil das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt die Zeit des Impulses und die Zeit der Integration. Und sehr oft tendieren wir oder tendierst, also wie es bei dir ist, aber könnte sein, bei mir war es auf jeden Fall so, dass der Impuls das viel stärkere war als die Integration. Das ist Impuls, immer Impuls. Und ich habe mir gar keine Zeit genommen, das Ganze zu integrieren. Und deswegen habe ich mich dann selber überholt und sind die Dinge reihenweise auch runtergefallen, weil du brauchst den Impuls und die Integration. Und alles hat eine gewisse Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, die du selber halten kannst, kannst du gehen. Und in dem Fall war es bei mir so, dass ich dann 2018 begonnen habe, mich mit dem, wie soll ich sagen, mit neuen Technik auseinandergesetzt habe, mit einem Werkzeugkasten, wo du schneller zu anderen und besseren Ergebnissen gelangst, um in deine Gestaltungskraft zu kommen, in deine wahre Schöpferkraft, Gestaltungskraft. Und die liegt wo? Die liegt, wenn du deinen Purpose kennst, deine Bestimmung. Wenn du fühlst, wenn du dich angekommen fühlst, wenn du sagst, okay, da vergeht die Zeit wie im Flug, da denke ich an nichts anderes, da bin ich zu Hause, das liebe ich. Und das Wunderbare daran ist, das hilft dir selbst natürlich, aber auch deinem Umfeld. Das heißt, du heilst dein Umfeld mit, wenn du selber in der Mitte bist, und das Beste, es macht auch noch Spaß. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Napoleon Hill, das ist schon sehr alt, 1920er Jahre, Think and Grow Rich, wo er dann Napoleon Hill als junger Journalist vom damals reichsten Mensch der Welt, vom Andrew Carnegie, gebeten wurde, ein Muster herauszufinden, warum sind manche Menschen reich und also wirtschaftlich reich und gesund und andere sind es nicht. Und daraus hat er dann verschiedene Bücher gemacht und eines ist Think and Grow Rich, wo er das Ganze noch einmal komprimiert. Und es geht vordergründig, geht es um Ressourcen, also um wirtschaftlichen Erfolg, das ist aber nur die Oberfläche. In Wirklichkeit geht es viel tiefer. Wie kannst du eben aus innen heraus wachsen und dir dein Leben in der Realität, in der äußeren Realität schaffen? Und das geht dadurch, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist zum Beispiel auch eine Studie, das ist die längste Gesundheitsstudie, die es gibt vom Harvard Institute. Die geht schon 90 Jahre. Und die schauen eben bei Menschen, die sie begleiten, mit ganz vielen Interviews und im Umfeld, was macht dich glücklich und was hat die größte Auswirkung auf deine Gesundheit? Und da kommt raus, die klarste Message ist, dass gesunde Beziehungen haben die größte Auswirkung auf deine Gesundheit und auf dein Glück. Es ist nicht Karriere, es ist nicht Geld, es ist nicht IQ, es sind keine Tabletten, sondern es sind gesunde Beziehungen. Und welches ist die wichtigste Beziehung, die du hast?
Zur Familie.
Zu dir selbst, natürlich.
Zu mir selbst.
Weil du bist mit dir 24 Stunden zusammen.
Ja.
Und putzt dir hoffentlich zweimal am Tag die Zähne. Das heißt, in allererster Linie ist es einmal eine Verbindung mit dir selbst. Und das ist privat im Business genau gleich. Wenn du selber mit dir verbunden bist und dich kennst und dich annimmst, so wie du bist, und auch ehrst, was in der Vergangenheit war, was für Muster, die du jetzt vielleicht verurteilst, du lässt dir verurteilen, aber nicht zu, sagst, ja, die waren dafür da, dass ich mich sicher gefühlt habe. Das war mein Rahmen. Und jetzt ehre ich dir und sage Danke und kann einen neuen Raum öffnen, weil ab jetzt möchte ich was Neues machen. Und dadurch, dass wir miteinander verbunden sind, jeder von uns, das kennst du vielleicht, weil du bist ja viel auf Kongressen oder Events unterwegs, dann du drehst dich so um, so, und dann schaust du plötzlich jemandem direkt in die Augen. Kennst du das? So. Da hat dir niemand auf den Rücken geklopft, sagt, du Stefan, da schaut dir jetzt jemand in den Rücken, sondern du hast es gespürt. Richtig?
Auf Kongressen, in der Bahn, in der Öffentlichkeit, in Geschäften, du merkst das, ja, absolut.
Oder
ja.
Du denkst an jemanden, der ruft an. Oder du träumst was und dann ist dort was passiert, weil wir miteinander verbunden sind. Das ist, der Verstand will das nicht so wahrhaben, weil er sich schwer tut, das Ganze irgendwie in ein Konstrukt zu pressen. Nur wenn man den Menschen zuhört, die vor uns waren, Albert Einstein ist gefragt, wann er Einstein ist, wenn man der intelligenteste Mensch der Welt ist. Und Einstein hat geantwortet, das weiß ich nicht, da müssen Sie Nikola Tesla fragen. Und Tesla, dieses Weltgenie, hat gesagt, wenn du das Universum entschlüsseln möchtest, dann darfst du in Schwingungen, Energie und Frequenzen denken. Frequenzen. Und das alles, was das Breakband basiert auf Frequenzen, das ist kein Huhu, Hokuspokus, das ist knallharte Frequenzmechanik. Weil wir können jetzt diesen Podcast haben. Warum? Weil wir verbunden sind über eine WLAN-Verbindung, richtig? Könntest du mir die WLAN-Verbindung bitte kurz zeigen?
Ich
sehe sie nämlich nicht. Oder die Handy-Verbindung. So, nur weil ich etwas nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Und so gibt es eben, wenn du in dich gehst und hineinspürst, diese Beispiele, wo dich jemand anschaut, weil wir verbunden sind. Und wenn ich mich von mir heraus verändere, dann verändert sich automatisch meine Frequenz, so wie ich schwinge, meine 86 Milliarden Zellen. Und je nachdem, was dann auf der neuen Frequenz in Harmonie zu mir ist, kommt zu mir. Ob das Zufälle sind oder Personen, Events, whatever. Und das kann man im Unternehmen, in der Wirtschaft wunderbar anwenden, im Vertrieb großartig, überall, wenn man zuerst bei sich startet und dann das langsam so über dich hinausschwappen lässt und es zulässt, dass ein neuer Raum sich erfährt.
Und jetzt sagst du das, man kann das wunderbar auch ins Business integrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Scheibenwischer-Reaktion, von der du vorhin sprachst, also die Skepsis bei Menschen, und da ist das WLAN-Beispiel vielleicht ja sehr plakativ, sehr, sehr verdeutlichend, und gleichzeitig geht es jetzt darum, dass Unternehmen etwas verändern, dass Unternehmer oder Entscheider etwas verändern und an sich selber spüren. Welche Reaktionen kriegst du da? Was sind erstmal so die vor allem kritischsten Reaktionen, und was sind denn anschließend vielleicht denjenigen, die Erfahrung damit gesammelt haben, die schönsten im Nachhinein? Aber ich könnte mir vorstellen, am Anfang gibt es halt auch viele skeptische Reaktionen im ersten Schritt und die nicht sofort alle Juhu schreien.
Ja, klar, gibt's immer. Ich kann mich erinnern, ein Unternehmensseminar, ein Breakpoint-Seminar mit einer Anwaltskanzlei, Top-Anwälte, alle aggressiv, super gescheit, super im Kopf. Und da war einmal die ersten 2-3 Stunden, die haben mich gechallenged, gegrillt, rauf und runter, hin und her. Das Gute ist, es ist wissenschaftlich sehr gut erforscht. Also es gibt Studien, die du zeigen kannst, die du teilen kannst. Das hilft dann den Menschen, die sagen, okay, hat schon jemand sich damit befasst, und wissenschaftlich. Letzten Endes geht es darum, dass du es fühlst.
Mhm.
Und ich kenne ganz viele Eigentümer von Unternehmen, CEOs, Vorstände, die fühlen, dass bei ihren Teams einfach die Verbindung, das Vertrauen nicht gegeben ist, dass nicht alle an einen Strang ziehen, dass sie nicht inkohärent sind mit den Unternehmenszielen, dass sie nicht eine klare Ausrichtung haben und dass die Energie irgendwie verpufft. Und ich kannte das als CEO auch, ne? Du versuchst über Ziel, Kontrolle, Macht zu steuern. Und irgendwann einmal, wenn das Unternehmen größer ist und noch größer wird, dann wird das schwierig. Dann kannst du nicht mehr über kontrollieren. Dann ist der Rahmen zu eng, beziehungsweise du machst dich selber fertig. Und dann kommen oft dann die Breakpoints, sagst, ich kann jetzt nicht mehr. Dann gibt's verschiedene Reaktionen. Wenn du das aber davor erkennst und sagst, okay, ich habe jetzt ein großes Ziel in meinem Unternehmen oder einen Firmenübergang, ganz viele mittelständische Unternehmen haben jetzt diesen Generationswechsel, wo natürlich ganz viel Fragen sind, was wird aus meinem Unternehmen, machen die das genauso wie ich, die Ängste, wird es dann besser, etc. Da sind ganz viele Glaubenssätze und eigene Themen drinnen, die du anschauen darfst. Das heißt, sobald du einerseits Futter bekommst, ja, das ist wissenschaftlich erforscht, das gibt's, okay, das ist jetzt kein Hokuspokus, was der Philipp da erzählt, und andererseits in das Fühlen kommst, ja genau, das habe ich auch schon, das habe ich auch schon, ah, das, ja, die Situation kenne ich, das hat sich so angefühlt. Und dann wird, wie zum Beispiel jetzt mit der Anwaltskanzlei, innerhalb von 2 Tagen umarmen sie sich, sagen, hey, du hast uns zusammengebracht, es hat sich geöffnet. Es dürfen dann auch Tränen fließen zwischendurch einmal, das ist auch ganz wichtig, auch im Unternehmenskontext, damit du Dinge loslässt. Und plötzlich hast du eine ganz neue Beziehung zueinander. Und bei Breakburn zum Beispiel machen wir dann über transformative Atemtechniken, wo du einen neuen Zugang zu einem neuen Wissen erhältst. Und dann in das Bad im Eisbad, wo du dann am Ende in deine Zellen deine neue Intention für dich, für dein Unternehmen hineinprogrammierst, weil es ist wichtig, dass du in den Körper gehst. Es ist immer ein Tanz zwischen Körper und Geist und natürlich der Seele. Das ist nur im Körper, nur im Geist, im Verstand ist zu wenig. Du brauchst auch den Körper, ganz wichtig. Ich als Sportler kenne das natürlich, dass du dann sagst, über die Atemtechnik, über die verschiedenen, dass du so in einen Bewusstseinszustand kommst, wo der Verstand runtergefahren wird, wo du intuitiv handelst, dann kommen Themen zu dir, die du rufst oder die sich zeigen wollen, die du dann anschaust, funktioniert super für Unternehmen, mit denen ich arbeite. Klar, brauchst Mut am Anfang, du brauchst Mut und Offenheit, nur es braucht nicht von allen den Mut und die Offenheit, sondern es braucht von denen, die verantwortlich sind. Weil die anderen, das ist meistens so, eines verantwortlich sagt, okay, Philipp, passt, wir machen das gemeinsam. Und die anderen sagen, okay, nächstes Offside, okay, ich fahre dorthin und keine Ahnung, was passiert. Das ist ganz oft so. Und dann, aber über den gemeinsamen Prozess, sind dann danach die Ergebnisse und die Feedbacks einfach sensationell. Und vor allem ist es dann lang anhaltend, weil du dich ganz anders kennengelernt hast und auch verletzlich gemacht hast. Und durch die Verletzlichkeit entsteht Raum, entsteht Verbindung. Und wie wir vorher gesagt haben, Verbindung ist das Allerwichtigste zu dir und zu den anderen. Und du diskutierst anders und du hast ein anderes Vertrauensverhältnis zueinander. Und natürlich dadurch, dass die Intuition geschult wird, beziehungsweise du lernst, wie du intuitiv Lösungen für Problemstellungen herbeiführen kannst, bist du einfach schneller. Aber der Verstand ist immer langsamer als deine Intuition. Der Verstand versucht in ex post was zu rechtfertigen, was du vorher die Entscheidung schon lange getroffen hast. Und wenn du dann aus innen heraus, aus der Intuition agierst für dein Unternehmen und für dein Team, quatsch, herrlich, wunderbar. Ergebnisse gehen so auf und es macht auch noch Spaß.
Ach, da kommen wieder viele Punkte jetzt zusammen. Mir liegt jetzt noch gerade brennend auf der Zunge, wie, wenn nicht so ein Retreat, so ein Workshop, so ein Offsite, wie du es gerade nanntest, für ein Unternehmen, wenn du das anbietest, oder für die Führungscrew. Wie gelingt dir jetzt, dass es, du hast vorhin gesagt, die Zeit zur Integration ist leider viel zu kurz. Wie gelingt dir jetzt die Integration, die Transformation im Unternehmen? Also begleitest du die dann noch über die nächsten Monate, Jahre oder verlierst du die mit der Verabschiedung vom Hotel, von der Location, verlierst du die dann anschließend und hoffst, dass es irgendwie eine Veränderung herbeigeführt hat? Also was passiert jetzt im Nachgang nach so einem ersten Offsite, wie du es genannt hast?
Ja, genau. Super Frage, Stefan, vielen Dank. Das Wichtige ist, dass die Begleitung weiter anhält und vor allem, und das ist mir ein großes Anliegen, ein Steckenpferd, dass es eine niederschwellige Integration in deinen Tagesablauf darstellt. Das heißt, ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen großen Konstrukten, was müssen wir alles tun, sondern als Sportler weiß ich, dass die kontinuierliche Arbeit an dir, das Training, das tägliche Training bringt dich weiter. Nicht einmal in 2 Wochen ins Fitnesscenter gehen und oder was auch immer machen, sondern täglich 5 Minuten, 3 Minuten, 7 Minuten. Und das in deinen Tagesablauf integrieren. Und zum Beispiel wunderbare Beispiele dafür sind Atemtechniken. Beginn einmal, wenn du möchtest, probier das aus. Beginn deine Besprechungen intern, aber auch extern mit 1 Minute Stille. Okay, wir grooven uns einmal ein, Handy aus natürlich, weil das kennst du, ne? Besprechung beginnt, Leute kommen mal 3 bis 5 Minuten zu spät, rauschen mit dem Handy rein, dann ist einmal, oh, was wird gesprochen, so nach ein paar Minuten ist dann besten noch am Computer tippen, dann wird irgendwas erzählt, besprochen, schreibt jemand mit, nein, wird was entschieden, nein, okay, gut, wir gehen ins nächste Meeting. So, willkommen im Tagesablauf. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, eine Besprechung beginnt mit 1 Minute Stille, das kann jeder, braucht doch nichts dafür. 1 Minute Atemarbeit, zum Beispiel 5-5-Atmung, das heißt 5 Sekunden durch die Nase in den Bauch einatmen, 5 Sekunden durch die Nase ausatmen, bringt das dann deine Herzschwingung und deine Hirnschwingung in Kohärenz. Du schwingst dich aufeinander ein. Dauert, sagen wir, 2 Minuten bis bei Minute 3. Dann teilen alle, haben sich auf die Agenda, es gibt eine Agenda, vorbereitet. Vorbereitung, ich nehme mir Zeit und schreibe meine Gedanken dazu auf. Im Vorfeld schreibe ich sie auf, teile das aus, dann wird einmal 10 Minuten gelesen. Ob du es jetzt ausdruckst oder ob du es über den Schirm machst, aber du teilst deine Gedanken miteinander. 10 Minuten lesen, bis bei Minute 13. Dann wird schon relativ klar sich eine Richtung herauskristallisieren. Warum? Weil das eine oder andere Argument vorgetragen wird gewinnbringender für das Unternehmen oder für die Fragestellung sein als andere. So, du liest 10 Minuten, dann diskutierst du 10 Minuten, wird aber nicht so lang brauchen, weil soll natürlich jeder sprechen, soll jeder einchecken, soll jeder gehört werden und jede natürlich. Aber dann werden die Argumente relativ klar sein. Da bist du jetzt bei Minute 13 plus 10, 23. Nimm noch 5 Minuten drauf, diskutiere 15 Minuten bis bei Minute 28, dann entscheidest du. Okay, es wird eine Entscheidung getroffen, das dauert 3 Minuten, bis bei Minute 31. Und dann noch einmal sammeln und das Ganze, die Entscheidung, wenn es zum Beispiel ein Ziel darstellt oder was auch immer, manifestieren. Manifestieren ist nichts anderes, als du, wie ich vorher beschrieben habe, den zukünftigen Zustand im Jetzt fühlst. Nicht hoffst, sondern du bist schon dort, du fühlst es bereits. Und dann durch gemeinsames Inhalten, Manifestieren, angeleitet, da mache ich zum Beispiel dann Videos dazu oder auch Atemvideos dazu und dann manifestierst du das als Team gemeinsam, was du jetzt entschieden hast und jeder fühlt es. Bis bei Minute 38, 2 Minuten, 3 Minuten ausschwingen, Social Conversation. Nach 40, 45 Minuten hast du die produktivste und klarste und kürzeste Besprechung mit wunderbaren Ergebnissen. Niederschwellig.
Erlebst du es bei deinen Kunden, bei euren Unternehmen, erlebst du das, dass die, du bist ja dann gebucht in dem Augenblick und hast damit auch die Legitimation, das dann vorne zu erklären und dann machen alle mit. Und erlebst du es bei den Unternehmen, dass sie das auch durchziehen im Unternehmen, dass sie das schaffen, dass auch selber als Repräsentant dieser Methode, dieser Idee, dass sie das mal anders machen und vor allen Dingen auch durchhalten, weil das ist natürlich dann, das liebe ich ja auch, das Geheimnis, das Umsetzung, du hast es so schön gesagt, einmal, zweimal ins Fitnessstudio macht da keinen Sinn, sondern dass du kontinuierlich dranbleibst, das Niederschwellige finde ich sehr gut, das nehme ich mal mit. Also erlebst du da die Transformation, dass das auch gelingt, den Unternehmern?
Die Kunst ist die Niederschwelligkeit. Das heißt, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht und hier mich hineingefühlt, was kann jemand in einem Arbeitsalltag zusätzlich, weil am Anfang ist ja eine zusätzliche Belastung, leisten. Und aus meiner CEO-Tätigkeit weiß ich, wenn du unter Hochdruck bist und die ganze Zeit funktionierst, dann kommt noch jemand mit irgendwas Neuem dazu, was du auch nicht kennst und hin und her. Du brauchst schon einmal einen guten Magen dazu, dass du das dann beginnst umzusetzen. Und deswegen ist die Niederschwelligkeit so wichtig. Und dann mach einfach 1 Minute Stille in der Besprechung. Fang so an. Oder mach 2 Minuten Atemtechniken miteinander mit angeleiteten Videos von mir. Da brauchst du wirklich nur den Mut dazu und dann die Erfahrung. Und das ist jetzt gerade bei einem Kunden herrlich. Da die HR-Abteilung hat dann, da war ein sehr, sehr intensiver Tag und dann die HR-Verantwortlichen haben gesagt, okay, jetzt haben wir mal 2 Minuten Atemtechnik. Und dann bespreche ich vorbei und alle raus. Und dann, was macht's jetzt? Jetzt haben wir Team-Meeting mit allen zusammen. Sag ich, na, und wie beginnt das Meeting? Ah ja, das machen wir jetzt. Und dann ist das Feedback gewesen, wow, geilstes Meeting ever mit der Net, aber neu gebildete HR-Abteilung und hat super funktioniert. Und niederschwellig und natürlich, ich nenne sie die Energy Ambassadors, das heißt im Unternehmen aufrufen und sagen, wer hat denn Lust an der Energie, an der Transformation, an diesem neuen Wissen, das wir jetzt ins Unternehmen bringen, wer hat Lust damit zu machen? Weil sich die Welt ändert und weil ganz viele junge Leute offen sind und Rieseninteresse an dem Thema haben, melden sich dann viele, quer über alle Hierarchien, wichtig, alle Hierarchien und Abteilungen und Länder übergreifend, ja, ich möchte mitmachen. Und dann gibt's ein maßgeschneidertes, wieder einfach umzusetzendes Programm, wo die Menschen dann im Unternehmen helfen dürfen, ihren Kolleginnen und Kollegen, den Mut zu haben, hier diese Veränderung ganz Schritt für Schritt behutsam, niederschwellig voranzutreten, um dann Vertrauen, du brauchst Vertrauen zu herzustellen, dass es funktioniert, um dann zu besseren und neuen, besseren Ergebnissen zu kommen.
Ah, ich mag das gerne. Also da könnte ich noch tiefer eintauchen. Ich muss aber aus eigenem Interesse nochmal, vielleicht gar nichts für einen Podcast, aber das muss ich jetzt trotzdem nochmal kurz über dich ergehen lassen, die Frage. Ich habe das in einer Masterclass, die wir über ein Jahr begleitet haben, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, einmal im Monat, habe ich das mit einer Musik, mit der gleichen Hymne oder der gleichen Musik, dem gleichen Musikstück. Ich bin ein großer Pink-Fan und die hat einen ganz tollen Titel geschrieben, A Million Dreams Come True. Und das war unsere Einstiegshymne. Also wir haben Handys weg, alles zur Seite und haben damit gestartet. Also Musik geht auch, ja?
Ja, voll. Musik, also, tanzen, Celebration. Ja. Also, liebe Musik, einen eigenen Rhythmus zu kreieren, welches Lied das auch immer ist. Es bildet sich dann miteinander, wenn du den Raum öffnest und bei Offsets oder auch im Büro dann sagst, hey, pass auf, wir sind jetzt nicht nur die Business-Menschen, sondern was ist denn dein Passion-Field, wo du volle Leidenschaft hast? Da ganz viele sagen, ja, Musik. Cool, kannst du bitte jetzt für die Besprechung einmal DJ sein? Ja. Oh, was? Ja, dann beginnt die Besprechung einmal, die beginnt, sagen wir, um 10 Uhr. Und ab 10 vor 10 bis 5 nach 10 macht die Person DJ und ist es einfach ein guter Groove, wie du in die Besprechung kommst. Ja, es ist Musik, okay, wir sind einmal normale Menschen, wir sind keine Zahnräder. Wir können uns bewegen, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen ausschütteln und einfach ein normaler Mensch sein, Bewegung, Sport. Und schon passiert was. Mach die Besprechung im Stehen, mach sie im Gehen. Je schneller, desto produktiver. Also da kann ich da ganz, ganz viele erprobte Tools an die Hand geben, wie es funktioniert. Musik ist wunderbar, funktioniert super.
Da sind wir auch großer Fan. Musik, Sport bringt sehr viele Emotionen. Wir arbeiten da auch sehr gerne mit Videos, Videoimpulsen, mit Musikimpulsen, mit Sportgeschichten und Beispielen. Wir haben beide noch eine offene Frage, nämlich, was ist denn 2018 passiert? Was war dieser Breakpoint bei dir? Du hast vorhin gesagt, Breakpoint ist so zu mir gekommen und hast von der Methodik erzählt und wie das bei dir in der Wahrnehmung war. Gab es diesen einen Moment, dieses eine Erlebnis, was nochmal das verstärkt hat, dass du da anders drauf gehört hast und das dann auch für dich entschieden hast, ich will nicht sagen, so einen krassen Cut zu machen, sondern einfach dich mehr darauf zu fokussieren und diese Methode noch mehr in den Vordergrund zu stellen?
Ja, den gab es und es war, der Cut war damals noch gar nicht so krass, aber es hat mir jemand damals gesagt, okay, die Situation ist für dich, das ist dein Wake-up-Call. Und ich habe gedacht, was meinst du, mein Wake-up-Call? Ich war CEO der WWB, wie du sagst, eines der international führenden Sportmarketing-Unternehmen. Bongo, bongo, cool, ich liebe den Sport. Hä, was ist da jetzt los? Aber ich habe wieder gespürt, ganz tief drinnen, Gänsehaut, das stimmt. Und das Ereignis selber, das ist sehr privat und ich habe mich dazu entschlossen, das nicht mehr vor den Vorhang zu bringen, ganz bewusst, sondern das ist meine persönliche Geschichte und dort hat sie begonnen. Ich teile das in kleinen Rahmen, je nachdem, wie es mir geht dabei, weil das sehr eine wichtige Geschichte ist und habe mich aber ganz klar entschlossen, bitte da jetzt auch, dass du da mitgehst, dass ich da nicht ins Detail hineingehe.
Ich habe das vollsten Respekt und habe das ja von dir auch schon kennengelernt. Die Frage ist, was können wir denn tun, Philipp? Es braucht doch hoffentlich nicht immer einen Auslöser, sondern was können wir denn tun, wenn wir das verbreiten, wenn wir das anders denken über Business und menschlich und mit Liebe denken über Business? Was können wir denn tun, dass es nicht immer bei jedem einen Auslöser braucht, einen Wake-up-Call braucht, sondern wie können wir denn einen smarten Wake-up, einen smarten Veränderungsprozess einleiten? Oder bist du der Meinung, es braucht diesen einen harten Cut immer im Leben eines Menschen oder eines Unternehmens, diese Delle, damit man überhaupt ins Reagieren kommt?
Stefan, du sprichst mir aus dem Herzen. Braucht es eben nicht. Braucht es überhaupt nicht. Es braucht Offenheit und Bereitschaft, hinzusehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt in dem einen oder anderen Thema etwas Neues kreieren. Und wir haben Durst, nämlich an die gleichen Themen wie die meisten Menschen. Es geht um Gesundheit, es geht um Beziehung und dann geht es um den Job. Das sind so die drei Hauptkategorien. Und wenn in einer der drei Ebenen was schief hängt oder du einfach nur einen Wechsel hast, dann ist mein Standardsatz, mach's doch aus der Fülle heraus. Warum warten, bis du einen Einschlag von außen erhältst, eine Krankheit, ein Beziehungsende, was auch immer, weil das Leben wird dir diese Geschenke bereiten, damit du auf deinen Pfad kommst. Und wenn du nicht hinhörst, dann werden die Geschenke lauter, dann werden die Einschläge größer, wie bei mir. Und du kannst aber schon früh hinhören und dich traust, auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl, hey, ich bin da hier nicht mehr richtig, das passt nicht mehr zu mir. Ohne dass jetzt von außen kommt, sondern aus innen heraus zu verändern. Und das ist auch im Business-Alltag, ich kenne das doch, du wartest zu lange mit Entscheidungen, weil sie schwierig sind und ziehst sie so weiter und hin und her und es wird immer größer. Und irgendwann, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann entscheidest du. Entscheid doch gleich, liebevoll, respektvoll, miteinander. Auch Bekündigungen. Ja, okay, diese Tür schließt sich, aber zwei andere tun sich auf. Weil dem Gegenüber weiß ja auch, dass es nicht mehr passt. Beide hängen dann zusammen aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses, weil sie sich den neuen Raum nicht vorstellen können ohne einander. Machen, respektvoll, hey, cool, und es geht weiter. Und es wird für alle, ich habe doch bei niemandem erlebt, auch wo ich gekündigt habe, und das waren meistens, also es waren immer Leadership-Leute natürlich, wo es dann schlechter geworden ist, sondern das hat einfach da nicht mehr gepasst, passt, es geht weiter, Selbstständigkeit, neue Firma, von dort geht's weiter und für die Firma ist auch besser. Also jetzt ist ein Beispiel, warum warten? Wenn du es, sobald du es fühlst, ist das Signal da, trau dich, hab den Mut, die Offenheit, da diesen Schritt zu gehen. Weil das Universum sagt immer Ja zu dir, ist immer für dich da.
Ich habe vorhin so hartnäckig nochmal gefragt, wie stellst du die Umsetzung sicher? Wie ist denn der Teil, weil ich weiß, wie wir inspirieren können und wollen. Ich kriege das ja auch von dir mit, wenn du auf der Bühne bist, wenn du in Workshops-Formaten bist und gleichzeitig ist auch das, was mich am meisten antreibt, wie kriegen wir es sichergestellt, dass das nicht nur ein war nett, ich brauche nicht den Applaus im Workshop, ich brauche nicht den Applaus auf der Bühne, sondern am liebsten wäre mir der Applaus nach einem Jahr, wenn der Kunde anruft und davon berichtet. Und manchmal passiert das, dass wir auf einem Kongress, auf einem Seminar, einer Veranstaltung jemand begegnen, der mir, ich habe das jetzt bei einer Veranstaltung hier in Hamburg gehabt, kam jemand auf mich zu, den ich vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren wahrscheinlich mal im Seminar hatte und er gesagt, Stefan, ich denke noch tagtäglich an diesen Tag zurück, weil es mein Leben verändert hat. Und das habe ich fast gar nicht geglaubt, aber er hat eine Transformation hinter sich gebracht, die ist unfassbar. Und das ist für mich viel, viel mehr Applaus oder viel, viel mehr, davon kann ich viel mehr zehren, als dieser Moment dann 30 Sekunden, nachdem dein Workshop zu Ende ist und du den Applaus kriegst. So, und da habe ich dich nachgefragt, wie du das sicherstellst. Und du sagst, niederschwellige Angebote, niederschwellige Integration hinzubekommen. Ich habe aber aus dem Vorgespräch auch mitgenommen, du arbeitest an einem, darf man es schon sagen, an einem neuen Konstrukt, an einer Art Akademie. Das hört sich für mich danach an, das integriert möglicherweise die Integration zukünftig. Ja, genau. Magst du was mal vielleicht schon beschreiben, was dir da vorschwebt? Also ja, super, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, irgendwann Mitte, Ende Juni. Also das, was du erzählen darfst, erzähl es euch schon mal.
Ja, gerne. Ja, der Raum ist immer größer geworden. Aus dem Breakpoint kommend hat sich da immer mehr daraus ergeben, so weit, dass ich jetzt dann eben ein größeres Team aufgebaut habe und mir überlegt habe, wie kann ich dieses Wissen mit möglichst vielen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen teilen. Und dann ist die Idee einer Academy gekommen, die PJR Academy. Da stell dir vor, ein Glücksrad. Kennst du am Kirtag das Glücksrad? Wenn du so drehst, dann ist bei P kommt Performance oder Passion oder Purpose natürlich. Und wenn du weiter drehst beim J, kommt dann Joy, ganz wichtig, da will ich mir Spaß machen, oder Journey oder einfach auf Deutsch Ja. Und beim R ist dann für mich ganz wichtig der Rhythm, der Rhythmus, der Lebensrhythmus, Resultat, Resilienz oder Radl. Und beim P bleibt es vielleicht mal beim Philipp. Und beim J, bei Jakob, meinem zweiten Namen. Und so ist die PGR Academy entstanden. Und die ist einerseits für dich und mich, für unterschiedliche, also für Einzelpersonen, mit den Retreats, mit den Online-Masterclasses. Ich habe gestern gerade eine megamäßig schöne Online-Masterclass beendet. Wunderbar. Oder einfach mit einem Abo-Modell, wo du mit mir mitlernst. Sagst, okay, Philipp ist interessant. Und einmal im Monat tauschen wir uns einfach zu verschiedenen Themen aus. Und ich erzähle, wieso meine Reise ist. Einfach die Neugierde. Dann für Unternehmen natürlich. Das heißt, das, wo ich aus dieser Hoch-Performance-Welt, der Philipp als Spitzensportler, der Philipp als CEO und jetzt der Philipp mit der liebevollen Energie und den Techniken, dem Wissen, ein anderes Wissen anzuzapfen, das zusammenzubringen, wenn das interessiert für Unternehmen. Dann natürlich für Athleten, weil ich arbeite ja mit Athleten zusammen und bin immer wieder erstaunt, dass Atemtechniken oder Meditation gar nicht so im Alltag integriert sind. Und der Spitzensport ist eine ganz wichtige Klammer dieser Academy, weil ich nehme mir die Erfolgsrezepte aus dem Spitzensport und integriere sie in die unterschiedlichen Bestandteile, wie zum Beispiel Atemtechnik. Ja? Novak Djokovic, beste Tennisspieler der Welt, sagt ganz offen, das Wichtigste ist Conscious Breathing. Oder wenn jetzt gerade Fußball-Weltmeisterschaft, die Engländer haben ja dieses Trauma, Penalty, also Elferschießen-Trauma, ne? Mit Southgate etc. Alles verknallt bis zur letzten Europameisterschaft. Schaut einmal an, das Match gegen die Schweiz. Und plötzlich passiert was? Das englische Fußballnationalteam, ich kann das Video gern schicken, ich mache dazu auch ein eigenes Video, Schiedsrichter pfeift und jeder Spieler macht bewusste Atemtechniken. Was bei 60.000 Leuten, die auf dich warten, dass du endlich losrennst, eine Ewigkeit darstellt. Durchschnittliche Zeit zwischen Pfiff und dem, wo der losrennt, 5,2 Sekunden, eine Ewigkeit. Was haben sie gemacht? Sie haben mit einem Atemtrainer zusammengearbeitet. Sie haben schon wie sie bei der Mittellinie gestanden sind und sich umarmt haben, haben sie schon eine Atemtechnik angewandt, die sogenannte Box Breathing, um dann beim Pfiff noch einmal zu erden, durch den Atem zu entspannen. Und was ist passiert? Die Schweiz hat 4 getroffen, also viele, und die Engländer haben 5 getroffen, alle. Das heißt Atemtechniken. Dann Regeneration. Ganz wichtig. Jeder Sportler weiß, dass du, wenn das dein Ausgangsniveau ist im Sport und du trainierst, was passiert mit dem Körper zuerst einmal? Niveaumäßig?
Er piekst nach oben.
Ja, zuerst fahrt er runter.
Fällt er erst nach unten?
Zuerst fahrt er runter. Zuerst wirst du ja müde. Der Trainingsimpuls bringt dich runter und dann durch eine richtig getimte Pause. Wenn ich so mache, da bist du jetzt, dann trainierst du, geht's runter, dann ist die Pause und dann überkompensiert der Körper, um dann dort weiter zu starten. Wenn du aber hier bist, trainierst und die Pause zu kurz hast, dann kompensierst du nicht genug, sondern gehst du nur bis dahin und dann geht's langsam runter. Und Unternehmen sind immer noch der Meinung, dass wenn du 12 Stunden vom Computer sitzt und tust, dass es produktiv ist. Überhaupt nicht. Du darfst die Pausen richtig planen. Gute Pausen und dich dazu auch bekennen in der Unternehmenskultur, dass es total okay ist, aktive Pausen zu machen. Einmal die Augen zuzumachen für 3 Minuten. Zu atmen bewusst. Oder auch natürlich Ernährung. Und auch bei Unternehmen, für Athleten sowieso, aber auch die Bewegung in der Natur, das Spielerische. Sportler sind sehr oft hochgezogen als absolute, so als Cyborgs, so als Athletenmaschinen. Und das spielerische, intuitive geht verloren. Und das auch wieder zu holen und dem Ganzen einen neuen Sinn zu geben. Zum Beispiel der Lucas Pinheiro-Bartschen, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, wo wir viel miteinander gemacht haben. Der Björn, sein Vater, der bei mir bei Breakpoint war. Und wo es um Manifestieren geht. Und der Lucas, der sagt, hey, mein höherer Sinn ist nicht Titel, sondern mein höherer Sinn ist, ich möchte Menschen dazu inspirieren, dass sie ihr Leben leben können. Let me be me. Und dann gewinnt er für Brasilien im Wintersport eine olympische Goldmedaille und wird noch dazu im Riesenslalom, also in der Top-Disziplin, also in der Kerndisziplin des Skisports, wird er Gesamtweltcup-Sieger. Das heißt, auch hier beim Sportler etwas zu finden, Purpose, was ist denn über den Medaillen und über dem Erfolg, das dich erfüllt? Und dann kommen die Resultate von alleine. Und da ist ganz viel auch bei Athleten drin. Das heißt, für dich und mich, für Einzelpersonen, für Unternehmen und für Athleten, das alles zusammen. Und dann mache ich mir ist ganz wichtig in dieser Niederschwelligkeit, einen digitalen Raum, wo ich einfach Videoserien produziere und anbiete, damit jeder Zugang zu dem Wissen hat und nicht irgendwie sperrig jetzt ein Retreat machen muss oder Prozesse, sondern jeder, der Lust hat, kann sich die Videos runterladen und für sich und ganz wichtig, in das selbstverantwortlich im Leben umsetzen oder eben nicht. Die Wahl, die ist bei dir, die Entscheidung, die hast du. Und die Academy, die erfüllt mich voll, du merkst, wenn ich drüber spreche, also Breakpoint wird bleiben mit der als Untermarke, als Retreat-Marke und darüber öffnet sich jetzt die PGR Academy und freue mich schon, weil ich das dann teilen darf, ich schätze mal Anfang Juli.
Sobald wir das Go haben, werden wir das hier auf unseren Kanälen auch nochmal teilen. Ich bin aber noch nicht ganz am Ende. Ganz kurz nach unserer Aufnahme hier fand das Event, oder kurz vor unserer Aufnahme, also es ist gerade beendet, fand ein sehr merkwürdiges Event statt, nämlich die Enhanced Games. Wenn du dich vielleicht daran erinnerst, das sind die, die dopen dürfen und das meiste aus den Menschen rausholen ohne Dopingkontrollen. Das, was du gerade beschreibst, ist doch eigentlich müssen wir den Sport dahin bringen, ne? dass wir den Kopf ansprechen, dass die Haltung, das Mindset, die Energie und nicht noch mehr Enhanced Games forcieren und dopen und gucken, wo dann die körperliche Reise hingeht, wenn wir noch mehr reinspritzen. Das müsste doch eigentlich voll in deinem Sinne sein, dass da eben keine großen Rekorde gebrochen wurden, keine großen Geschichten geschrieben wurden, dass es einfach vielleicht eine riesengroße Windblase war, hoffe ich.
Ja, und wir Menschen sind ja programmiert, dass wir die Leistung, die ist ja ganz wichtig, ja, für die Fortpflanzung. Das ist einfach in uns. Ich bin jetzt kein Freund des Vergleichens, weil Vergleichen macht dich immer unglücklich. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber wenn du dich vergleichst nach unten, wenn jemand nach unten vergleichst, dann wirst du eitel und wenn du dich nach oben vergleichst, dann wirst du verbittert. Ja, das im Vergleichen mit anderen bringt dir nichts. Es ist für dich. Was kannst du in dem Moment? Was möchtest du? Was kannst du? Jetzt ist der Sport natürlich, der Spitzensport, genau darauf ausgerichtet, auf knallhartes Vergleich und Leistung. Das soll auch so sein. Wichtig ist für mich, und es geht in die Richtung, in die Bewegung zu kommen. Das heißt, in eine gesunde Bewegung, ob das jetzt in einer Stadt ist oder in der Natur, vor allem bei Kindern, weg von den Konsolen und weg vom Gaming.
Absolut.
Weg von dieser Sucht, sondern in die Bewegung, das Verkörpern, das Spüren des Körpers und nicht zu 8 Stunden Gaming-Robotern zu werden. Das ist ein Grund, warum wir als WWB nicht in E-Sports eingestiegen sind, obwohl wir viele Chancen hatten, weil wir, das war eine ganz klar kulturelle Entscheidung, zu sagen, nein, das ist nicht unsere Welt, sondern das ist meine Meinung, es wird, der Spitzensport wird bleiben und er wird Schritt für Schritt ergänzt, erweitert werden in Bewegungsformen, wo wir wieder lernen, dass Bewegung gut ist und dass auch das Schulwesen das wieder aufgreift. Gibt es ganz viele Initiativen schon, die funktionieren. Jetzt zu den Enhanced Games zum Dopen. Ich meine, die Selbstbeantwortung, jeder soll machen, was er will. Es ist die Vorbildwirkung, die da bei mir als Vater von Töchtern, die selber Sport betreiben und Fußball spielen, wo ich dann sage, da müssen wir kulturell aufpassen, weil, wenn das jetzt eine kleine Gruppe ist, okay, soll sie machen, nur dass die Vorbildwirkung, die Bewegung, das Schwellen einer Bewegung, das Verkörpern, das muss im Zentrum stehen. Letzten Endes ist aber diese Leistungsförderungsdiskussion wird ewig gehen, weil was ist leistungsfördernd, wie ist leistungsfördernd, wo machst du die Grenze? Die wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten. Selbstverantwortlich, die sollen sich reinspritzen, was sie wollen. Finde ich spannend, schaue ich es mir an. Nein, fasziniert es mich bis zu einem gewissen Grad. Möchte ich es weiter fördern, selber, wie auch immer, nein.
Haken wir das Thema auch gerne einer ab. Wie siehst du den, und vielleicht machen wir einen kleinen Blick in die Zukunft, wie siehst du dann den Sport in seiner Entwicklung weiter? Also wie funktioniert der Sport auf der sportlichen Ebene, also im Spitzensport, wie aber auch im Breitensport? Ich nehme wahr, dass sehr viel Laufveranstaltung, Radsportveranstaltung, Hyrox-Veranstaltung, also all das, was Massen in Bewegung bringt, dass das eine riesen Popularität bekommt, einen riesen Zulauf bekommt, das dürfte komplett dementsprechend, was du gerade sagst, in Bewegung bleiben, Menschen in Bewegung bringen.
Ja.
In Deutschland erleben wir gerade eine Riesenwelle, natürlich, weil die Bewerber oder die Kandidatur um die Bewerberstadt für Olympia ein Riesenthema ist und wir ziemlich zuversichtlich sind, dass wir in Deutschland möglicherweise irgendwann wieder Olympische Spiele, Sommerspiele feiern dürfen. Und also das alles ist in der Masse, im Massensportbereich finde ich das sehr, sehr bemerkenswert und schön. Auch unter dem Aspekt, dass viel mehr Menschen vor die Konsole, an den Rechnern, an den Schirmen, an den Handys rumdaddeln, dass der Sport ein wunderbarer Ausgleich ist. Und zweiter Blick, also wie siehst du die Entwicklung im Sport und vor allem im Sportbusiness? Also da bist du ja noch ein bisschen drin, auch wenn deine Entwicklung jetzt noch andere Züge annimmt, aber wo entwickelt sich das Sportbusiness hin? Kriegen wir da die richtige Aufmerksamkeit für den Sport hin und dann auch die richtige wirtschaftliche Power für den Sport hin? Wie sieht das deine Prognose aus?
Extrem wichtige Frage, sehr wertvoll, Stefan, vielen Dank. Also Sport und Sportbusiness hat ja mal im Kern den Sport, weiches, ne? Und da ist die erste Frage, die ich mir stelle, wird es den Sport überhaupt noch weitergeben? Im Zeitalter der immer schneller lernenden KI, brauchen wir das überhaupt noch? Und da ist meine Meinung, ja, es wird es weitergeben, wir brauchen es auch. Einerseits die Unterhaltung, aber andererseits vor allem die Bewegung, das körperliche Fühlen unseres Wirksamkeitsinstruments hier auf Erden ist ganz, ganz wichtig. Also KI hin oder her, das dürfen sich ja viele Branchen die Frage stellen, gibt es meine Branche in 10 Jahren noch? Das heißt, diese Frage beantworte ich ganz klar mit ja, den Sport wird es weitergeben. Meines Erachtens wird es erweitert werden, das heißt, der Spitzensport wird breiter werden Richtung Breitensport, ob das jetzt Wandern ist oder das Hyrax genannt, da wird es unterschiedliche Ausprägungen geben, einfach um das Faszinosum Bewegung zu fördern. Da wird es neue Arten geben, neue Spielarten der Bewegung, neue Spielarten des Sports, welche auch immer, who knows. Das Grundsubstrat, der Kern, die Essenz, Sport wird es weiterhin geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das wird sich entwickeln, wird sich alles entwickeln. Und deswegen, wenn die erste Frage nach Sport und Sportbusiness schon mit Ja beantwortet ist, ist das Sportbusiness dann abgeleitet davon, weil wenn es Sport gibt, dann gibt es natürlich auch das Sportbusiness und dann wird es immer Menschen faszinieren und Menschen anziehen und es wird Möglichkeit geben, dass Unternehmen sich mit dem Sport assoziieren, verbinden, um ihre Ziele zu erreichen. Das wird auch einer gewissen Veränderung unterworfen sein, beziehungsweise wird eine Veränderung erfahren dürfen, wird wunderbar weitergehen. Es werden vielleicht neue Sportarten kommen, andere werden vielleicht in den Hintergrund geraten, wie das halt so ist. Die Essenz ist stabil und die Essenz ist eine wunderbare Basis für dich, für mich, für alle Menschen, die Sport und auch Sportbusiness lieben und gerne.
Eigentlich ein gutes Signal für die Unternehmen. Also es macht Sinn auf ein Thema, was es weiterhin geben wird. Und da bin ich ja voll deiner Meinung. Dann macht es ja für Unternehmen auch Sinn, auf diesen Zug weiterzusetzen.
Ja, voll, weil ich unlängst mit einem CEO eines sehr großen börsennotierten Bekleidungsunternehmens gesprochen. Und der sagt, die ganzen jetzt Influencer-Model, die werden über kurz oder lang, werden die unter Druck geraten, weil es ja mittlerweile die KI macht. Es gibt ja genug Influencer-KI-Models, die KI-basiert sind, oder nicht nur Models, aber einfach Influencer, die KI-basiert sind. Okay, weil das für uns so eine Wahrnehmung im Sehen ist ungefähr das Gleiche. Nur das Echte, was dieses Schwitzen draußen sehen in der Welt, dem zuschauen können, dem echten Menschen, wie er seine Passion zum Ausdruck bringt, zum Leben erweckt, ist nochmal was ganz anderes. Hat eine ganz andere Tiefegrad und einen ganz anderen Grad der Kredibilität. Das heißt, da ist der Sport und Athletinnen und Athleten auf einem wunderbaren Fleckchen, weil das wird es weitergeben. Meines Erachtens wird es noch interessanter und noch wichtiger werden in der Kommunikation. Es werden Veränderungen stattfinden, was Sportarten betrifft, das schon. Nur die Essenz ist super und stabil.
Ich könnte noch eine Stunde weiterquatschen, lieber Philipp. Und das sollten wir auch mal tun. Das sollten wir auch mal tun. Ich habe es ja auch ins Universum gesendet. Das heißt, wir werden uns auch wieder begegnen an der einen oder anderen Veranstaltung, an dem einen oder anderen Kaminabendgespräch und wir gönnen uns dann einfach noch mal eine halbe Stunde separat. Oder ich lade dich erneut ein hier in diesem Podcast. Oder ich gönne mir einfach eure Videosession in deiner Akademie und werde dir dann da folgen. Das war für mich sehr inspirierend. Ich hoffe, für die Zuhörer war das genauso. Ich hoffe, für dich war es genauso. Denn ich habe eine ganze Menge mitgeschrieben, eine ganze Menge aufgenommen. Und es ist auch eine kleine Idee entstanden, die ich in Kürze mit dir teilen werde. Die habe ich mir hier unten rechts auf mein Zettel geschrieben. Wir setzen nämlich auch gerade ein neues Thema um und da passte diese Idee, die heute hier hochkam, passt ja wunderbar rein. Also ich sage, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses offene und dann etwas andere Sportbusiness-Gespräch. Und ich glaube, darauf habe ich riesig Bock. Ich merke, dass du da riesig Bock drauf hast und deswegen werden sich unsere Wege da auch wieder kreuzen. Lieber Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank.
Lieber Stefan, ich danke dir. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich habe ganz viele Gänsehautmomente und freue mich, wenn ich helfen habe dürfen, bei dir im Podcast ein bisschen was anzubieten, neue Gedankenwelten. Und freue mich, wenn du dein rechts unten teilst und wir uns auf jeden Fall in Welle wiedersehen.
Das werden wir. Und ihr Lieben da draußen, die Kontaktdaten von Philipp verlinken wir logischerweise in den Shownotes. Und ihr dürft direkt Kontakt aufnehmen und euch freuen, wenn wir dann nochmal wieder posten, wenn es dann seine Academy das Licht der Welt erblickt hat. Ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao aus Hamburg.
Ciao, ciao.